Wir sind noch nicht in Kapitel 15 von Lukas, sondern Kapitel 14 mit dem Predigtext heute, aber dass der gute Hirte am Ende wieder die Schafe zusammensucht, das gehört in diesen Zusammenhang eines Gleichnisses, das Jesus erzählt, damit wir nicht denken, damit ist in einer Geschichte ein für alle Mal alles geklärt. Lukas 14 ab Vers 15. Als einer der Gäste das hörte, sagte er zu Jesus, selig, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Das ist der Übergang zu dem Gleichnis. Was hatte Jesus erzählt? Jesus hatte zu dem Zusammenkommen bei Mahlzeiten einige Regeln aufgestellt. Vermutlich, weil er ja immer zum Essen mit seinen Jüngerinnen und Jüngern zusammen war. Es waren seine Jünger dabei und viele andere. Und er gesehen hat, was da so passiert. Und er hat Tischregeln aufgebaut. Zum Beispiel, drängel dich nach vorne, die Ersten, dich nicht nach vorne. Die Ersten werden die Letzten sein. Wenn dich einer einlädt, dann warte, bis du geplatziert wirst, damit du nicht einen falschen Platz einnimmst. Also Bescheidenheit hat er gelernt. Und er hat eine Gastfreundschaft gelehrt, die über alles hinweggeht, was wir so gewohnt sind. Wir laden ja gerne unsere Freunde und Verwandten ein und die man kennt. Man lädt ja keine Unbekannten ein und man lädt auch nicht die ein, die einem nicht so angenehm sind. Die lädt man ja eigentlich auch nicht ein. Und Jesus sagt aber, wenn ihr zu Tisch geht, dann ladet nicht nur eure Freunde und Verwandte ein, also die Gemeinde Matternstraße, sondern dann ladet die, und da steht es wirklich in diesem Text, auch heute noch in der Einheitsübersetzung, die Krüppel, die Armen und die Blinden ein, die Kranken. Und jetzt kommt das Gleichnis, weil einer sagt, wohl dem, der an Gottes Mahl teilnehmen kann. Jesus sagte Folgendes: Ein Mann veranstaltet ein großes Festmahl und lud viele dazu ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen, die er eingeladen hatte, sagen: Kommt, es ist alles bereit. Aber einer nach dem anderen ließ sich entschuldigen. Der Erste ließ ihm sagen, ich habe einen Acker gekauft und muss jetzt gehen und ihn zu besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe 5 Ochsengespann gekauft und bin auf dem Weg, sie mir genau anzusehen. Bitte entschuldige mich. Und wieder einer sagte, ich habe geheiratet, deshalb kann ich nicht kommen. Der Diener kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig. Er sagte zu seinem Diener, geh schnell auf die Straßen und die Gassen der Stadt und hol die Armen und die Krüppel und die Blinden und die Lahmen herbei. Bald darauf meldete der Diener, Herr, dein Auftrag ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu dem Diener, dann geh auf die Landstraßen und vor die Stadt hinaus und nötige die Leute hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Das aber sage ich euch, keiner von denen, die eingeladen waren, werden an meinem Mahl teilnehmen. Wort des lebendigen Gottes. Noch gegen Ende des letzten Jahres kam ein Brief. Da stand eine Einladung drin für den April diesen Jahres. Ich habe, schrieb mein Freund, in den letzten 50 Jahren gute Leute kennengelernt, mit denen möchte ich feiern. Wenn man 4 Monate vorher eingeladen wird, dann hat man keine gute Entschuldigung, nicht hinzugehen. Und natürlich wollten wir auch hingehen und mussten natürlich aber ein paar Sachen klären. Die Kinder, wo bleiben die am Abend, wer kommt als Babysitter? Als ich ihn deswegen anrief, sagte er, bring die mit, da kommen 28 Kinder, die sind auch schon angemeldet und die werden ihren Spaß haben. Das hatte ich nicht erwartet. Wir sind dann hingefahren, als der Termin war, es war eine Pizzeria, man denkt, man geht mal Pizza essen. Und wir gingen in einen großen Saal und da hinten war die Wiese mit der Hüpfburg für die Kinder. Und es waren unglaublich viele Leute da, manche kannte ich und manche überhaupt nicht. Es waren über 100 Leute, die an den weißgedeckten Tischen mit den weißen Stühlen, Hussen drüber, dann Platz nahmen. Und ich dachte, was ist das für eine Hochzeit hier? Und dann ging mein Freund nach vorne und sagte, ich möchte euch danken, dass ihr gekommen seid. Ich wäre nicht hier, wenn es euch nicht gäbe. Jeder und jeder von euch hat in meinem Leben etwas Wichtiges bewirkt und deshalb kann ich hier in diesen guten Situationen feiern. Und dann hat er für jeden Gast gesagt, warum er in seinem Leben wichtig geworden ist. Und nach dieser Stunde hatten wir ein großartiges Fest. Ich weiß nicht mehr, was ich gegessen und getrunken habe. Ich weiß, dass ich mich mit manchen Leuten unterhalten habe in einer Aufgeschlossenheit und persönlich, wie es wahrscheinlich nur zustande kommt, wenn vorher einer gesagt hat, du bist wichtig, dass du heute hier bist. Und deshalb mache ich dieses Fest. Das Gleichnis vom Festmahl ist oft gepredigt worden. Ich kenne es noch aus den Luther, mit dem Luthertext verbunden. Nötiget sie hereinzukommen, ist da ein Satz. Oder kommt, es ist alles bereit. Es sind ja Formeln geworden. Und ich habe dieses Gleichnis eigentlich immer ein bisschen mit spitzen Fingern erstmal angefangen, weil da ja so ein paar Ausgrenzungen drin sind und man nicht weiß, ist das eine Einladung oder ist es eine Warnung? Da kann ja was passieren. Ich finde es schade, dass dieser Satz kommt, es ist alles bereit, nur noch liturgische Formel ist beim Abendmahl. Da benutzen wir es ja wieder. Natürlich in dem Sinn, dass Jesus hier jetzt einlädt, kommt, das ist alles bereit, aber dann ist ja ein Abendmahl entstanden, da kann gar nicht jeder kommen. Da muss man ja ein bisschen erstmal Jesus nachfolgen und sich entschieden haben. Und da gucken wir schon, dass der Richtige den Kelch und das Brot kriegt, wenn er durch die Reihen geht. Ich weiß noch, wie ich in der Brüdergemeinde war, und die haben mir das nicht gegeben. Da war ich aber empört. Ich gehörte nicht zu ihnen. Haben sie dann nachgetragen, sind ja auch nicht so. Geschlossenes Abendmahl. Warum hast du nicht beim Abendmahl teilgenommen? Da ist dann wieder so eine Warnung drin. Hast du dich vielleicht an der Gemeinschaft, am Festmahl Gottes versündigt? Und das Nötiget sie hereinzukommen, das ist ja auch so ein Satz, der in der Kirchengeschichte den Missbrauch der christlichen Mission und auch der christlichen Hierarchie deutlich macht. Augustin hat im 4. Jahrhundert damit einen Kirchenstreit beendet und die Parteien zueinander gezwungen mit seiner ganzen Bischofsautorität. Und viele Missionarsgesellschaften haben Menschen gezwungen in der Kolonialisierung, in der Kolonialzeit, in der wir ja so viel missverstanden haben, unter das Kreuz zu kommen. Und das Kreuz gezwungen. Was für ein Nötiget sie hereinzukommen. Paragraph 240 im Strafgesetzbuch. Nötigung wird mit 3 Jahren Gefängnis bestraft oder einer Geldstrafe. Sind wir genötigt, hier zu sein? Bin ich zu meinem Christsein genötigt worden? Hat man mich gezwungen als Kind? Ja, den Gottesdienst haben sie mich immer gezwungen. Meine Eltern haben gesagt, keiner bleibt zu Hause, wir gehen. Es war eine Nötigung. Und wenn da nicht Festmahl-Aspekte gewesen wären in den Gottesdiensten, dann wäre ich mit 18, damals war es noch 21, aber weg gewesen von dem Milieu. Ja, das ist ja klar. Und wenn manche Leute nicht hier sind, die wir gerne hier hätten und uns vielleicht auch traurig hinterher gucken, wo die geblieben sind, dann könnte es möglicherweise zu tun haben, dass unsere Einladung einen nötigenden Charakter gehabt hat. Und da, wo Nötigung entsteht, da ist keine Freude. Nur Freiwilligkeit macht Fröhlichkeit. Vielleicht könnten wir darüber mal nachdenken, wenn gedrückte oder mürrische Stimmung herrscht und keiner sich so aus sich raustraut und die ausgelassene Fröhlichkeit nicht mehr da ist. Vielleicht hat es etwas zu tun mit Nötigungen, die wir mit dem Glauben verbinden. Und das hat dann was mit den Inhalten zu tun. Da musst du hingehen, wenn du schon eingeladen wirst. Solche Einladungen kennen wir vielleicht auch, die mit irgendwelchen Hierarchien zu tun haben, kann man nicht wegbleiben, macht sich nicht gut. Ist das so ein Festmahl, zu dem Jesus und zu dem Gott einlädt, hier in diesem Gleichnis? Es ist ein Gleichnis. Gleichnisse haben ihre Grenzen. Es ist nicht die ganze Wirklichkeit Gottes. Aber Jesus erzählt die Frage nach der Beziehung zu Gott mit einem Festmahl. Und das ist etwas, was wir uns nie nehmen lassen sollten. Den Gedanken, dass die Sache mit Gott und die Sache mit unserem Glauben und die Sache mit der Gemeinde, wie sie auch ist, eigentlich eine Festmahlgeschichte ist. Und zwar nicht Festmahl im Sinne der Torte, wie wir gerade gesehen haben, die würde ich auch gern essen. Die ist lecker, steht die vielleicht draußen, oder? War nur ein Foto. Ist das nicht manchmal so in geistlichen Dingen? Es ist nur ein Foto. Wir haben nur eine Story, wir haben nur ein Bild, wir haben nur eine Metapher. Es ist nicht die Wirklichkeit. Okay, bei der Torte können wir darauf verzichten. Aber dass Gott dann nicht da ist, wenn wir von ihm sprechen, kann das uns passieren? Wenn wir die Sache mit Gott, die Sache unseres Glaubens, die Sache der christlichen Kirche und Gemeinde, des Christentums überhaupt betrachten, es ist ein Festmahl. Und wo es nicht ein Festmahl ist, da ist es ein verirrter Gottesdienst. Ob im Alltag der Welt, in der Kulturgeschichte des Christentums oder auch in unserer Kulturgeschichte der Gemeinde. Das geschlossene Abendmahl haben wir überwunden. Die geschlossene Taufe haben wir überwunden, obwohl es richtig ist, Menschen zu taufen, die glauben. Aber manchmal kommen sie nur zum Glauben, wenn sie vorher getauft wurden. Das haben die Volkskirchen verstanden. Und wenn ihr es noch nicht verstanden habt, dann geht mal am Samstag an Kudamm zum Wasserklops. Da wird nämlich die Kirche eine öffentliche Taufe feiern. Ich war platt, als ich das Plakat dafür gesehen habe. Sie laden ein zu einer Taufe, also auch sich taufen zu lassen in diesem Moment, sicherlich mit Voranmeldung und Vorgespräch, und damit klar ist, was das ist, dass das ein geistliches Geschenk Gottes ist, ein Festmahl ist für dein Leben, die Taufe. Das wird am Samstag da am Wasserklops stattfinden. Lohnt sich mal hinzugucken. Wenn ich Zeit habe, gehe ich hin. Das möchte ich mal sehen, wie die das machen. Aber wie wären unsere Taufen, wenn sie bekannt wären und wenn sie eine Einladung wären zu einem Festmahl? Und jeder Gottesdienst eine Einladung wäre zu einem Festmahl. Und dass die Menschen nicht mehr ihre Entschuldigungen suchen müssen, dass sie nicht kommen wollen. Da sind ja drei Gruppen, die sich entschuldigen. Wir haben alle Business. Einen Acker zu besichtigen, Immobilientätigkeiten. Boah, wir sind umgezogen, wir gehen jetzt nicht in den Gottesdienst, wir brauchen erstmal Ruhe. Uns ging es so, als wir nach Berlin gezogen sind, wir waren platt. Aber wir hatten auch kein Festmahl erwartet. Wir mussten erstmal überlegen, wo wir gehen wir hin. Wenn man ein Festmahl erwartet, dann geht man doch nicht, sagt man doch nicht, ach, das ist nicht so wichtig. Der andere hatte einen Ochsen gespannt, 5 Ochsen gespannt. Na gut, die brauchen Einführungstage oder wie nennt sich das im Kindergarten? So einen Ochsen sollte man nicht alleine lassen, wenn er zu 5 zu Hause vor der Tür steht. Kann man alles verstehen, aber was hast du denn gedacht, worauf es im Leben ankommt? 500 PS unter der Haube? Und die Heirat natürlich. Auch in Israel musste man nicht in den Kriegsdienst, wenn man geheiratet hatte. Ein Kollege von mir fährt nicht mit während der Studienzeit auf die einmalige in den 5 Jahren Semesterfreizeit. Warum kommst du nicht mit? Ja, wir haben vor ein paar Monaten erst geheiratet. Ja, wie? Ist dir dein Privatleben genug? Ja, sagt er, es ist mir genug. Das kann solche Zeiten geben, wo das Private wichtig ist, weil es uns sonst verloren geht, weil wir es auch bauen müssen wie ein Tempel, in dem Gott wohnt. Aber wenn das Private mein Thema ist und alles andere mich nicht mehr interessiert, wen ich da treffen könnte auf der Party und dass einer mir sagt, du bist eingeladen, du solltest mal rauskommen aus deinen 4 Wänden. Wenn mich das nicht mehr interessiert, dann ist das Private ein Raub geworden. Steht sogar in unserem Grundgesetz, das Gemeinschaft verpflichtet, aber privare, das lateinische Wort heißt rauben. Ich nehme mich raus von den anderen, das ist privat. Und wenn ich nur privat, also wenn ich keine Privatsphäre habe, dann habe ich keine Intimität, das ist auch schlecht. Aber wenn ich nur privat bin und wenn privat wichtiger ist als alles andere Sozialisierte um mich herum, dann werde ich das eigentliche Leben verfehlen. Dann werde ich ein Leben führen, dann vielleicht auch ein sehr wohlstandsorientiertes Leben und ein sehr, sehr ausgestattetes Leben. Und das kann ja ganz großartige Möglichkeiten bieten, wenn man privat ist. Aber ich habe jenseits meines Lebens, meines Milieus keine Freunde, keine Anregung, keine Impulse, kein Leben, kein Herztakt, der für mich schlägt. Jetzt ist nämlich dann in dem Gleichnis bei Jesu nach diesen Entschuldigungen von den Eingeladenen davon die Rede, wer denn dazukommen soll. Nicht nochmal das Gleiche wie du und ich. Dazukommen sollen die anderen, die Krüppel. Warum nimmt diese Bibelübersetzung das auf? Warum sagen sie nicht, die Menschen, die behindert sind, die mit eingeschränkten Handicaps leben und so weiter? Weil es eben unsere Ausgrenzungsmentalität ist, die Jesus hier auch kritisiert, dass wir bestimmte Menschen bezichtigen mit Namen. Und dann sind es eben die da. Und das ist ja klar, zu denen habe ich ein schwieriges Verhältnis, weil ich weiß nicht, wie ich mit einem Behinderten umgehen soll. Ich erinnere mich, in meiner letzten Gemeinde, wo ich gewesen bin, kam eine Frau neu zur Gemeinde dazu und sie war Rollstuhlfahrerin. Und eines Sonntags wollte sie etwas sagen. Wie kann es auch sein, dass sie nichts sagen will? Und da waren die Stufen, auch zwei Stufen. Und dann haben da Männer, die meinten, sie seien stark genug, versucht, sie darauf zu hieven, auf die Bühne. Aber am nächsten Sonntag hatten wir eine Rampe. Weil wir es erst lernen müssten, dass dieser Mensch nicht zu uns gehört, in gleicher Weise, wenn wir nicht eine barrierefreie Situation für ihn schaffen. Und liebe Glaubensgeschwister, wenn wir mit Menschen in Abgrenzung sprechen, auch jetzt mit Themen in Abgrenzung sprechen, die uns in der ganzen Diversitätsdebatte zu schwierig sind und auch mit Themen ablehnen, weil sie uns zu schwierig sind, das Gendern, das Klima und was auch immer, dann hat es damit zu tun, dass wir uns überfordert fühlen. Aber wir sind überfordert, weil wir uns noch nicht eingelassen haben darauf, wie es einem Menschen geht, der so lebt, wie er eben lebt. Und deshalb thematisieren die sich und deshalb werden die auch mit Recht hier und bei uns thematisiert und von Jesus, der andere Namen sagen würde, hier an dieser Stelle. Genau wo wir sagen, das ist jetzt aber ein bisschen viel, wenn das jetzt auch noch sein soll. Genau das will Jesus, dass das in unsere Nähe kommt, in die Nähe seines Festmahls. Damit wir lernen, dass die Gemeinschaft, in die er uns einlädt, großartig und vielfältig ist und dann am Ende die fünfte Strophe von dem Lied, das wir gerade gesungen haben, auch stimmt, oder die vierte, die fünfte war die mit den Predigenden, die Botschaft weitertragen, aber das sind wir auch alle. Die vierte Strophe war, und wenn er mich in Dienst ruft für die Welt, wenn er mich in Dienst ruft für die Welt, dann muss ich die Welt kennen, dann muss ich die Welt kennengelernt haben, die hier nicht ist, in diesem Kreis nicht repräsentiert ist. Diese Welt muss ich kennengelernt haben, denn die ist da draußen. Und wenn ich da hingehe, an die Hecken und Zäune und an die Landstraße, Highway and Hedges, sagt die englische Bibel, also weit raus, Highway und Hedges, die nächsten Milieus, die sich verstecken, vielleicht in ihrer Privatsphäre, wenn ich da hingehen will und eine Brücke bauen will, dann muss ich ein bisschen was gesehen haben davon. Dann muss ich mich damit mal auseinandergesetzt haben. Dann muss ich mal daneben gelebt haben. Dann muss ich mal in den Mokassins ein paar Meilen mitgegangen sein, bevor ich mal die Klappe aufmache über meinen so wichtigen Glauben und zum Festmahl einlade. Und wenn ich das nicht mehr kann, dann wird mein Traktat eben weltfremd. Und der Brief Christi, der in diese Welt gegeben sein soll, der wird weltfremd. Und dann wird die Hecke und der Highway möglicherweise der Zaun der Feindschaft, den wir pflegen. Das Wort Hecke und Zäune, ja, das hier vorkommt in diesem Gleichnis, kommt nur noch einmal im Neuen Testament außerhalb der Evangelien vor. Nämlich in Epheser 2. Dass Gott den Zaun der Feindschaft eingerissen hat. Und sie alle eins seien, Juden und Griechen, Sklaven und Freier, Mann und Frau, Arm und Reich und die Ethnien und die Geschlechter und die Wirtschaftsgruppen, alle eins in Christus, ein Tauftext. Der Zaun der Feindschaft ist abgerissen. Es ist ein offener Trampelpfad zwischen den Geländen. Das letzte Haus, in dem wir gewohnt haben, war ein bisschen schöner als das jetzt in Wedding. Und das war eine Siedlung, da waren die Häuser so gebaut, wir sind da eingezogen, da war schon alles fertig und wir waren nicht die ersten Mieter da und da waren keine Hecken und keine Zäune. Die Gärten gingen alle ineinander über und die Kinder durften in allen Gärten spielen, wenn sie gefragt hatten, darf ich da spielen? Wenn man gesagt hat, nein, haben sie respektiert, dass man da nicht spielt, haben die gemacht. Jeder Mensch respektiert Grenzen. Wenn man ihnen vorher gesagt hat, es gehört dir auch, du darfst da auch zukommen. Und so geht das auch in der Gemeinde Jesu. Wenn wir den Menschen sagen, hier haben wir bestimmte Prinzipien, die wir von Gott her leben, dann können, aber sie gehören, diese Gemeinde gehört dir, dann können sie kommen und mitmachen und dabei sein und dann werden sich aber unsere Grenzen verändern. Am Ende haben wir keine Hecken und Zäune mehr, sondern nur die ganze Landschaft, in der wir willkommen geheißen sind und leben. Deshalb wollte ich mit dem ersten Beispiel erzählen. Eine Party, die ich so noch nicht erlebt hatte, dass einer gesagt hat, die mache ich nur, damit ihr feiern könnt. Das macht Gott. Er schafft keine Bedingungen, so musst du kommen, sondern ich komme zu euch, weil ich ohne euch gar nicht da wäre und sein könnte. Das sagt Gott. Ohne euch könnte ich nicht sein. Deshalb bin ich heute gegenwärtig. Nicht wir kommen zu Gott im Gottesdienst. Er kommt zu uns und sagt, ohne euch könnte ich nicht sein. Danke, dass ihr es gemerkt habt. Ihr habt die Einladung angenommen. Denn jetzt können wir nachdenken, was ein gelingendes Leben ist. Und was ist ein gelingendes Leben? Es hat nichts zu tun mit Ochsen, mit Ackern und mit einer Partnerschaftlichkeit, in der ich eine private Freundschaft lebe, sondern das erfüllte Leben von Gott hat damit zu tun, dass die Schöpfung ohne Widerspruch und Zaun der Feindschaft miteinander versöhnt ist und ein Fest feiert, wo jeder seine Rolle hat. Die Natur und der Mensch, die Geschlechter, die Ethnien, die Völker, die, denen das Leben gelingt und die im Wohlstand reich geworden sind und die, die immer arm bleiben. Arme habt ihr alle Zeit bei euch, aber ihr habt sie in eurer Gemeinschaft. Da ist es nicht so schlimm, arm zu sein, sagt natürlich der Reiche. Aber überlegen wir einmal, was es hieße, wenn wir im Fest mal die Gemeinschaft sehen würden, die uns würdigt, ohne dass wir ausgegrenzt sind. Und das habe ich gestern Abend erlebt. Ich komme direkt von so einer Party. Bin noch ein bisschen gezeichnet davon. Wir waren erst um eins zu Hause, meine kleine 10-jährige Tochter und ich, denn wir waren im Olympiastadion. Die Olympischen Spiele der geistig Behinderten wurden eröffnet. Ich muss euch sagen, das war ein Fest. Und zwar natürlich auch anstrengendes Fest, bis die da alle 154 Nationen in ihren Mannschaften eingewandert sind und ja, Migranten, ne? Einmarschiert sind und ihren Platz gefunden hatten. Das hat 2 Stunden gedauert oder so. Es war laut, es war bunt. Die Russen waren nicht dabei. Finde ich richtig, aber finde ich auch schade. Es wird Zeit, dass die Russen wieder dabei sind. Dass endlich wieder Friede ist und wir alle miteinander feiern und aufhören, uns zu strafen, weil wir Idioten sind. Aber das Schönste an diesem Fest war, 50.000, ich weiß nicht, wie viel es waren, haben sie es im Fernsehen gesagt. Es war nicht voll, also 70.000 gehen rein, aber 50.000 waren bestimmt da. Feiern diesen Gedanken, wir gehören alle zu einer Welt. Und Tom Shriver, der Vertreter dieses Weltverbandes, sagt, ihr habt es gelernt, liebe Athleten, was es heißt, in dieser Welt nicht wichtig zu sein und nicht dazu zu gehören. Ihr seid Experten darin. Aber hier heute seid ihr Experten, uns zu zeigen, dass ihr etwas könnt, woraus wir noch etwas lernen können. Das war ein großartiger Satz und ich habe unserem Bundespräsidenten, der keinen Satz sagen kann, ohne zwischen den Silben 10 Minuten Pause zu machen, ja, der hat begeistert gesagt und ich bedanke mich für dieses großartige Fest hier in Berlin für Deutschland und einen großen Applaus für diese Menschen, die das hier organisiert haben. Es war wirklich ein fröhliches Fest und dann war es lustig. Dann kam die Fackel runter, ja, und wurde dann den Athleten übergeben und die sollten die einmal im Kreis tragen und dann die Schale in der Mitte anzünden. Und diese glücklichen, überbegeisterten Athleten mit ihren geistigen Behinderten, was machen die? Die eine läuft direkt zur Schale. Dann haben sie die zurückgeholt, dann war es wieder auf der Spur, dann läuft die nächste direkt an dem nächsten Staffelläufer vorbei und gibt die nicht ab. Dann holen sie die auch wieder zurück. Das passierte 3-mal. Eine großartige, wunderschöne, barmherzige Unordnung, kam da in das Spiel und wurde wieder hergestellt und alle waren begeistert und niemand hat gesagt, das habt ihr falsch gemacht. Das ist Sport, wo man nicht sagt, das war falsch, sondern das war Ausdruck von dem, was du kannst und was dabei rauskommt, ist nicht so wichtig, wie dass du dabei bist. Und dieses Fest war wie diese Einladung von meinem Freund. Für mich die Auslegung für dieses Gleichnis. Gott will, dass wir fröhlich, freiwillig dabei sind. Er will, dass wir keine Grenzen haben, auf Menschen zuzugehen. Als ich mit der Bahn hierher kam, traf ich die finnische Truppe. Einer von den Finnen ist ja porträtiert worden in dem Film, der zu diesem Special Olympics gemacht wurde, All Inclusive heißt er. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen und ich fragte, ob der da in der Gruppe ist, aber er war nicht dabei. Oder die Frau. Und wir sprachen über den Abend. Sie waren auch müde von der Party und sagten, das wird kein gutes Schwimmen hier jetzt in der Landsberger Allee, wenn sie so müde antreten. Aber sie sind glücklich. Sie sind dabei. Sie gehören dazu. Sie gehören nach Berlin. Sie gehören in unsere Herzen. Nicht nur diese Menschen, sondern alle von den Hecken und Zäunen. Und die, ohne die wir in der Regel unsere Festmähler feiern. Das ist das, was Kapitel 14 uns insgesamt sagt. Feiert so, dass die anderen auf die ersten Plätze kommen. Feiert mit denen, die keiner einlädt. Feiert, weil ich euch sagen will, ohne dich könnte ich nicht sein, sagt Gott. Gott sagt dir, ohne dich könnte ich nicht sein. Was könnte das bedeuten für den Ausdruck in deinem Leben? Glück in den Augen, dass wir gewollt und gemeint sind. Du bist geliebt, gewollt, bejaht. Aber dann auch der Auftrag, dass diese Haltung Menschen entgegenkommt, die mit mir um Christi willen in Begegnung treten. Das ist unser Auftrag. Gott segne uns und möge es so werden, dass wir alle losgehen, weil wie der Diener ja noch Platz ist. Es ist noch Platz, sagt er dann. Dann sagt er, dann geh noch weiter raus, damit mein Haus voll werde. Amen.